Willkommen zu einer neuen Folge Artist on Air. Heute spreche ich mit Mohamed Shahin, dem Gründer von Twain, einer KI-gestützten Plattform für personalisierten B2B-Sales-Outreach. Mo erklärt, warum er sich freiwillig für 10 Jahre an Twain gebunden hat, wie sich das Produkt von einem, sagen wir mal, Grammarly für Sales zu einer strategischen Sales-KI entwickelt hat und warum Templates eigentlich immer noch der größte Konkurrent von Twain sind. Außerdem geht es um sein erstes Startup Eat Clever, den Einstieg bei Sequoia und den Wandel von Tech-Foundership in jetzt sehr deutlich unsichereren Zeiten. Ich wünsche euch ganz viel Spaß in den nächsten 45 Minuten mit Mo Shahin und mit mir, Matthias Ernst. Let's go! Artist on Air, der SaaS-Podcast für den deutschsprachigen Raum. Wertvolle Tipps von erfolgreichen Gründern, Top-Investoren und führenden Industriepartnern, die euch bei der Skalierung eures Unternehmens schnell und unkompliziert weiterhelfen. Zusammengestellt von Janis Bandorski, Julius Göllner und Matthias Ernst. Grüße dich, Mo.
Hey, Matthias.
So, das ist für mich ein ganz verrückter Podcast. Wie bei mir ist 11 Uhr abends, ich sitze in Australien irgendwo in einem Wohnzimmer von einem Airbnb. Bei dir ist irgendwie Sonntagnachmittag. Ich glaube, es ist für beide ein bisschen kurios, aber es ist total cool, dass es geklappt hat, Mo. Du baust gerade irgendwie mit Twain ein Secure-Backed KI-Startup auf. Das allein der Satz, glaube ich, erklärt, warum du hier im Podcast bist. Das ist total spannend aus meiner Sicht. Erklär du doch mal in einem Satz unseren Zuhörern, was Twain macht.
Gerne. Twain ist ein Copywriter für Sales Outreach. Das nutzen Sales Teams, SDR Teams und Go-to-Market Teams für B2B Outreach.
Okay. Wenn ich es richtig verstanden habe, ich versuche das immer so selber irgendwie in der Vorbereitung zu verstehen und dann einmal zusammenzufassen mit meinen Worten. Und es kann total falsch sein, dann korrigiere mich einfach. Aber eure Hypothese ist irgendwie im Sales Outreach gibt es den klassischen Funnel. Und wenn man im allerersten Step, nämlich bei der ersten E-Mail oder bei der ersten Ansprache, diese Ansprache ein bisschen optimiert, dann schlägt sich das dann einfach durch den ganzen Funnel durch und endet halt hinterher in einer besseren Conversion.
Ganz genau. Ich habe vorher ein Sales-Team geleitet. Da ist mir das aufgefallen, dass Kommunikation ein sehr globales Problem ist. Und Twain funktioniert am besten, wenn das Messaging einfach noch nicht sitzt, aber man Product-Market-Fit hat und ein gutes Produkt hat. Und aktuell ist es so, dass man mit unklarem, komplizierten und langen Outreach-Messages einfach die Kunden verliert, die man gewinnen würde, wenn man besser rüberbringen würde, was eigentlich die Value Proposition ist und welches Problem sie genau lösen. Und das ist genau die Marge, die wir verbessern. Und das sehen wir bei den Kunden durch die sehr klare, basierend auf Best Practice, Nachrichten, die wir für unsere Kunden generieren.
Und was sind das für Kunden, wenn wir jetzt direkt schon da sind? Also welche Größe von Firma, wie groß muss so ein Sales-Team sein oder wie viel und welche Art von Outreach muss ich haben, damit das für Twain passt?
Ja, es ist super interessant, weil wir springen jetzt direkt schon in KI-Adoption global, weil ohne das einmal zu berühren, kann man das schwer erklären. Also es ist schon eher noch kleinere Teams, definitiv B2B, also ganz klar. Sehr oft eher SaaS-Product post-Series A oder Lead Generation und Outbound Agencies plus auch Service Companies, wo es teilweise sehr, sehr kleine Teams sind und die selber eben eine Service Company sind. Genau, und das hat eben mehrere Gründe, aber einer der Gründe ist, dass durch die Größe allein als Faktor, die schneller sind, in Production KI zu nutzen.
Ja, und wenn es um entscheidungsfreudige Unternehmen geht und ihr da euch selber zuzählt, ist vielleicht auch unser heutiger Podcast-Partner Float relevant. Float kennen die regelmäßigen Zuhörer inzwischen sicherlich ganz gut als Ecosystem-Partner von Artist. Für die es noch nicht gehört haben, ist Float eine relevante Alternative zu VC-Funding. Float bietet Non-Dilutive Growth Capital für europäische SaaS-Firmen an. Und die Loans sind dabei bis zu 70% eurer ARR. Ob das für euch relevant ist und wie viel vielleicht Bridge zur nächsten Equity-Funding-Runde das geben kann, das schaut ihr euch am besten selber an auf deren Homepage auf www.gofloat.io. Findet ihr einen Calculator, da könnt ihr direkt einfach mal das Ganze ausprobieren. Von meiner Seite kann ich immer nur sagen, dass wir die beiden Gründer, Cedric und Janis, sehr gut kennen und extrem sympathisch finden. Insofern checkt das mal für euch selber aus, www.gofloat.io. Und jetzt zurück zur von der Founding-Story von Mo. Viel Spaß. Ja, wir gehen da gleich nochmal ein bisschen tiefer rein, wie euer Produkt strukturiert ist und wie dein genauer Go-to-Market ist. Hier war nur gerade so ein bisschen im Flow, hat mich jetzt einfach persönlich interessiert. Bevor wir da reingehen, immer so ein bisschen noch zu deiner Gründerstory. Ich fand es ganz spannend, du hast vorher Eat Clever gemacht. Wenn ich es richtig verstanden habe, ist das ein Food-Delivery-System gewesen, wo ihr Restkappa in verschiedenen Gastrobetrieben genutzt habt und sozusagen unter der Eat Clever-Marke Essen vermarktet habt, was dann halt irgendwelche lokalen Restaurants für euch gekocht haben nach euren Vorgaben, was dann ausgeliefert wurde. Ist das so halbwegs richtig?
Genau, ja. Es war super spannend. Wir waren sehr früh am Markt. Später wurde das dann von zum Beispiel Uber Eats und Deliveroo zu Virtual Restaurants und Ghost Kitchens so coined als Begriff. Und es ist genauso, wie du es beschrieben hast. Mein Mitgründer damals, der auch der CEO war, der hat erkannt, dass es einen wachsenden Markt für gesundes Essen gibt. Das war so der Fitness-Trend auch. Mhm. Wir haben sehr viele Leute, die viel ins Gym gehen und Co., als Kunden und die eben aber zum Beispiel einen stressigen Job hatten und dann oft Essen bestellen. Und damals, wir sprechen hier wirklich von 2014, so ungefähr 2013, gab es sehr, sehr wenig an Angebot auf den Liefer-Apps. Und das haben wir ausgenutzt.
Ja, wir haben 2013 eine Sportfirma gegründet, Janis und ich. Also den Fitnessmarkt haben wir uns damals ganz gut angeguckt. Ja, gut. I agree, ja, ist cool. Ich hätte jetzt gedacht, Ghost Kitchen hatte ich immer so verstanden, dass die einzelnen Lieferservice oder die Plattform tatsächlich selber so Restaurants irgendwo im Nirgendwo betrieben haben, die so Shadow Kitchen, also die im Endeffekt einfach als Lieferando weißt du ja, was die Leute bestellen. Du weißt irgendwie, was die beliebteste Pizza ist oder welches Essen irgendwie wann gebraucht wird. Und ich dachte mir, die produzieren das dann irgendwo in so einem Vorort oder in irgendeinem Stadtteil von Berlin, wo die Miete günstig ist und wo du halt einfach kein Foodtraffic haben musst.
Ja, es ist eher so gewesen, dass es trotzdem zentral sein musste, weil Geschwindigkeit ist einfach extrem wichtig. Aber ja, es war definitiv, wo du keinen Foodtraffic brauchst. Und es war irgendwie dann, sag ich mal, Industriegebiete oder eben auch einfach eine Gasse oder so, wo dann einfach eine kommerzielle Küche aufgebaut wurde. Der Trend kam ein bisschen später, den haben wir uns dann eben auch angeschaut. Aber wir sind definitiv mit bestehenden Infrastrukturen gestartet, also mit bestehenden Gastronomien, die zum Beispiel nur abends geöffnet hatten, weil es gab keine Nachfrage mittags, weil Leute mittags eher was Leichtes essen wollten unter der Woche. Und wir dann eben diese bestehenden Infrastrukturen, also Gastronomien, genutzt haben.
Ja, super. Ja, wir haben ja auch so bei mir hier an meinem Hausstrand ist auch so ein Hotel-Restaurant, was halt nur Lunch und Dinner macht. Und da sind irgendwie so zwei smarte Mädels reingegangen, die da halt morgens am Strand einfach jetzt Kaffee verkaufen. Die rollen da kurz so eine Masoka-Barista-Maschine rein irgendwie, weil es einfach die Prime-Location am Beach ist und dann machen die da guten Kaffee und das ist mega. Ja? Und dann ist einfach sozusagen diese Location sub genutzt, die halt sonst morgens einfach da irgendwie leer gestanden hätte, was totaler Waste ist. Okay, verstanden. Das ist ja eigentlich grundsätzlich ja mega smart und ich glaube, ihr habt auch irgendwie in 600 Locations am Ende in mehreren Ländern irgendwie das Ganze gemacht.
Genau, also 600 Locations war der Zeitpunkt tatsächlich, als wir die Firma verkauft haben. Wir sind, glaube ich, mit dem engsten Konkurrent. Ende 2019 bin ich rausgegangen nach 7 Jahren und meine zwei Mitgründer haben das dann noch 2 Jahre weiter geleitet, aufgebaut und dann an den engsten Konkurrenten verkauft und ist quasi gemerged. Und da waren wir, glaube ich, bei 100, ich weiß es ehrlich gesagt nicht ganz genau, weil man natürlich relativ schnell wächst ab einem bestimmten Zeitpunkt, aber genau, die waren dann gemeinsam bei 600 Locations in 10 Märkten, was schon ganz ordentlich war.
Und warum verkauft?
Ich weiß es nicht ganz genau. Also das ist vielleicht auch nochmal ein sehr wichtiges Learning. Viele Gründer gehen irgendwann aus ihrem Unternehmen raus. Wir haben es mega gut 7 Jahre gemeinsam geschafft und aufgebaut. Und es war unfassbar. Ich habe unfassbar viel gelernt. Wir waren auch beste Freunde. Ich habe einfach nur irgendwann gemerkt, dass ich das Unternehmen in eine andere Richtung führen möchte. Und ab einer bestimmten Größe ist das ein bisschen schwieriger. Und wenn dann deine 2 Mitgründer allein sind und du nicht, und für uns alle war immer klar, dass das Wichtigste ist dass das Wohl des Unternehmens. Und dann bin ich quasi zurückgesteppt. Und in so einem Moment, und das ist halt eben extrem wichtig, musst du Frieden damit schließen, dass eins von 2 Dingen passiert. Du gehst und irgendwann geht es unter. Also es lief sehr gut, ne? Es kann ja trotzdem irgendwie passieren. Oder du gehst und es wird extrem erfolgreich. Und du musst bei beiden, also beide Szenarien wirst du dir danach Fragen stellen, wie konnte das passieren? Und der Weg, wie ich damit geschafft habe, Frieden zu schließen, ist, indem ich mich komplett rausgezogen habe. Also wirklich komplett und kaum noch etwas damit zu tun hatte, bis eben ich noch einmal unterschreiben musste. Und genau, ich war dann operativ und in der Motivation. Ich habe die Motivation auch nicht hinterfragt. Also als sie dann gesagt haben, hey, wir haben uns enger kennengelernt und so. Und das war, ich fand's cool, weil das ein direkter Konkurrent war. Mhm. Weißt du? Weil dadurch eben die Marken und das Unternehmen und das Business weitergelebt haben. Das fand ich ganz also cool.
Du bist operativ als Co-Founder rausgegangen, hast deine Shares aber behalten. Deine Co-Founder haben dann weitergemacht und dann verkauft und du musstest dann irgendwann den Exit noch mit sein, oder?
Genau, ich habe tatsächlich 50% meiner Anteile freiwillig zurückgegeben, weil es war meine Entscheidung zu gehen und die mussten mich irgendwie ersetzen. Und ich finde, also ich meine, du kennst es, das kann immer passieren, dass bei irgendeinem Zeitpunkt Mitgründer gehen. Und ich hatte, für mich war es einfach klar, die müssen jemanden einstellen. Die Person wird wahrscheinlich sehr incentiviert sein, auch Equity zu haben. Und dann habe ich gesagt, hey, ich bin die Person, also ihr macht weiter, weißt du, so. Deswegen finde ich, ich sollte einen fairen Anteil zurückzugeben, um genug Equity bereit zu haben für einen Ersatz oder gegebenenfalls auch für mehrere Personen. Genau, und die haben mich dann eben auch mit mehreren Personen ersetzt und ja, und wie gesagt, man muss damit einfach emotional Frieden schließen, aber das war einfach das, wo ich gesagt habe, ich glaube, das ist fair.
Voll. Ich finde es gut, also zwei Follow-ups. Das eine ist, bei Janis und mir war das damals so, dass wir in unterschiedlichen Startups nach McKinsey waren und dann Janis irgendwann zu dem Punkt kam, dass er gesagt hat, er gründet jetzt selbst und wir haben da lange vorher schon dran diskutiert und gearbeitet und dann kam dieser eine Moment, wo er gesagt hat, ich mache das jetzt und du bist jetzt entweder dabei oder nicht, ne? So entscheide dich. Und dann habe ich auch dieses, was du gerade meinst mit Frieden finden, ich hatte auch diese 2x2-Matrix, dieses ich bin dabei und es wird riesig, ja, das ist natürlich gut, ich bin dabei und es wird scheiße, habe ich gesagt, okay, das können wir auch überleben, aber ich bin nicht dabei und es wird scheiße, wäre auch gut gewesen, aber dieser eine Case, ich bin nicht dabei und es wird riesig, den hätte ich halt nicht, da hätte ich meinen Frieden nicht mitgefunden. Und an der Stelle war die Entscheidung dann klar, weil die Ecke von der Matrix, die durfte einfach nicht passieren. Also war ich dabei und ist dann auch ganz gut gelaufen. Also sind in der besten Ecke von der Matrix am Ende gelandet. Aber es war vor allem dieses Ausschluss. Ich wollte nicht zugucken, wie er das Ding halt aufbaut und ich hätte dabei sein können, war dann aber nicht so. Und ich glaube, das ist genau richtig. Man muss sich halt diese Fragen stellen, was sind Szenarien und was ist so ein Szenario, mit dem du halt nicht klarkommst. Und das finde ich gut. Ja, und die andere Sache, warum ich jetzt so ein bisschen da bohre, ist gar nicht, weil ich es so sehr wissen will, sondern weil ich verstehen will, was so dein Ansatz zu Equity ist, weil der scheint ein bisschen anders zu sein als bei vielen anderen. Ich glaube, eine Story, die von dir bekannt geworden ist, jetzt in deiner aktuellen Firma Twain, dass du irgendwann hingegangen bist, komplett ohne externen Druck, sondern einfach von dir alleine und gesagt hast, hey, ich committe mich für 10 Jahre zu dieser Firma und hänge da mein Equity dran. Das heißt, wenn ich irgendwie hier vor 10 Jahren rausgehe, dann sind alle meine Shares weg. Ja, einfach als Symbol oder als Zeichen. Wie bist du dazu gekommen oder was ist der Gedanke dahinter?
Ja, das ist ein super interessantes und wichtiges Thema. Ich glaube, Ein wichtiges Thema ist, dass wir natürlich ganz klassisch VC-funded sind. Das muss man, glaube ich, dazu erwähnen, weil man dann nicht nur seine eigenen Interessen hat. Sagen wir, ich habe jetzt keine Mitgründer, aber sagen wir mal, es gibt ein Gründerteam, dann hat das Gründerteam Interessen. Dann gibt es Mitarbeiter, die haben Interessen. Aber wenn du VC-funded bist, gibt es auch eben externe Shareholder, die haben Interessen. So, und als ich angefangen habe, an Twain zu arbeiten, das war so 2021, da habe ich einfach nur dieses Problem gesehen. Und ich dachte damals, auf dem Markt gibt es eigentlich nur so richtig Grammarly, und Grammarly verbessert so Nachrichten. Ich wusste gar nicht, wie Grammarly im Backend funktioniert. Also ich wusste nicht, dass das Natural Language Processing ist und da Language Models dahinter sind, die trainiert werden. Aber ich fand es einfach super cool, und ich dachte mir so, man muss doch irgendwie schaffen, speziell für Sales-Teams, denen zu helfen, besser zu kommunizieren. Dann gab es Gong für irgendwie Conversational Intelligence, aber ja, für wichtige E-Mails und Follow-ups habe ich einfach nichts gesehen, und ich dachte mir so, da muss man was bauen. Wenn du da so anfängst und du ganz viele Leute kennenlernst, die und Investoren und potenzielle Mitgründer, ist immer witzig, Leute sagen immer so, warum hast du keine Mitgründer? Dann sage ich denen immer, ich habe es versucht, aber ich konnte einfach niemanden finden, trotz meines, sag ich mal, Track Records, wo jemand gedacht hat, das ist eine richtig gute Idee. Weil damals waren die Language Models, die verfügbar waren, ja überhaupt gar nicht gut genug. Und die Leute meinten so, ja, warum soll man das bauen? Niemand hat Interesse an AI. Die AI ist nicht gut genug. Und warum brauche ich irgendwas, wenn es Grammarly gibt? So, das war quasi mein Starting Point.
Wann war das genau?
Das war 2021. Also ich habe 2021, war ich, sage ich jetzt mal, noch offiziell arbeitslos und bin nach Berlin gezogen in der WG mit einem Freund von mir. Und wir haben einfach beide an unserem Startup gearbeitet. Und ich habe einfach ein Freund von mir hat mir irgendwie geholfen, coden zu lernen. Und ich habe über Figma irgendwie erste Designs gebaut und habe dann einfach ein bisschen gecodet in Python und habe einfach nur was rausbringen wollen. Und habe dann, kennst du wahrscheinlich auch TinyVC, Philipp, habe ich kennengelernt, und der meinte, hey, sobald du ready bist, ne, schreiben wir dir ein Ticket, und dann hat es ein bisschen gedauert, dann meinte ich so, okay, ich mache jetzt einfach eine Angel-Runde so und stell Leute ein, weil ich wollte halt erst einen Mitgründer finden. So, dann haben wir Ende 2021 mit einem österreichischen Micro-VC Calmstorm und Tiny und eben Angels wie Julius eine Angel-Runde gemacht, und dann habe ich quasi wirklich angefangen, irgendwie Incorporate und das erste Team aufbauen, wo eben noch der Gedanke war, wir trainieren Modelle. So, und wir brauchen ein viel größeres Team und. Und wir bauen jetzt einfach an der Technologie, bis sie gut genug wird. Aber es war halt immer noch so, dass viele Leute einfach nicht daran geglaubt haben.
Da gehe ich trotzdem mal rein. Da kommt noch mehr, habe ich gemerkt, aber ich gehe trotzdem mal rein, weil immerhin Leute wie Philipp und auch Julius haben ja investiert. Also haben die nur in dich als Person investiert oder in deinen Track Record oder in die Idee als großes Konzeptionelles? Weil wenn du selber sagst, da die AI war noch nicht so, wie sie jetzt halt wahrgenommen wird, ne? Also das Thema. Ich meine, Sales verbessern an sich, kann ich mir bei Julius vorstellen, dass er das grundsätzlich spannend findet. Aber also in was haben die sozusagen die Pre-Seed-Investoren investiert?
Ja, also ich denke mit Sicherheit auch teilweise so eine Leidenschaft für den Markt oder das Problem oder die Idee. Mhm. Weil Sales ist immer ein Problem in Startups, und ich denke mal, viele Investoren verstehen das relativ gut. Aber ja, ich meine, in Angel-Runden solltest du eigentlich in das Team investieren. Also würde ich vermuten, dass das ein großer Faktor war. Ich hatte ja auch so eine sehr basic Version selber gebaut, und ich glaube, das ist jetzt auch ein Punkt, ich komme natürlich noch zu den 10 Jahren, aber ich glaube, das ist auch ein sehr, sehr wichtiges Learning, weil ihr viele Gründer und Gründerinnen habt, die hier zuhören. So, man muss, egal was für eine Probleme man hat, und in meinem Fall war es eben, dass ich immer wieder versucht habe, ein Gründerteam aufzusetzen, und das nicht geklappt hat, weil Leute einfach, und ich war natürlich ein bisschen überrascht mit meinem Track Record, aber du musst trotzdem weitermachen. So, und ich denke mal, dass die Leute auch gesehen haben, dass ich irgendwie mit Figma angefangen habe zu arbeiten und dann mir Python beigebracht habe und das einfach gebaut habe, was möglich war, dass das sicherlich das richtige Zeichen war. Aber das ist, glaube ich, extrem wichtig. Und mit heutigen Tools wird es immer und immer einfacher, dass man die richtigen Signale sendet, ne? Wenn man in der Gründungsphase ist und noch mit Angels spricht oder Micro-VCs, dass man immer die richtigen Signale sind, dass du baust, mit Kunden redest und dann weiter baust und wieder mit Kunden redest. Das ist, was zählt, so. Genau, und dann kam die, sag ich mal, Überraschung, dass Sequoia diese, sag ich mal, strategische Entscheidung getroffen hat, in Early-Stage-Startups wieder zu investieren. Die haben das mal eine Zeit lang nicht gemacht. Dann kam, ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, wie der Kontakt kam. Ich kann mich wirklich nicht dran erinnern, aber ich weiß, dass zum Beispiel Jan von N8N, der Gründer von N8N, die haben auch gerade eine ziemlich große Series B geraced, auch super, super Typ. Der war ja schon von Sequoia funded und der hat als Angel auch investiert und der mir, ich weiß nicht, ob der mich darauf hingewiesen hat oder die darauf hingewiesen hat, aber dann kam das Gespräch zustande und die haben entschieden zu investieren. Und dann haben ja intern viele noch nachgelegt. Und ja, und kurz darauf kam dann natürlich ChatGPT und dann hat sich alles verändert. Und ich erzähle dir die Geschichte, weil wenn du das einmal durchmachst, also das Jahr 2022 war unfassbar. So, dann war für mich klar, ich habe irgendwie das Winning-Ticket schon gezogen und ich muss es nur noch einlösen und es wird wahrscheinlich 5 bis 15 Jahre dauern. Aber ich hatte unfassbar viel Glück mit dem Timing von der Technologie, eine unfassbare Runde an Investoren mit dazu geholt zu haben und auch an etwas zu arbeiten, wo ich glaube, ich ganz gut drin bin und was mir unfassbar viel Spaß macht. Und dann kam immer mehr dieser Gedanke in mir drin, okay, das ist der letzte Job in meinem Leben. Das ist das, was ich hoffentlich für den Rest meiner Karriere machen werde. Und habe ich manchmal ab und zu mit Leuten darüber gesprochen und die haben mich immer so angelächelt. Und ich habe mich dann immer so gefragt, warum lächeln die jetzt einfach so? Also ich meine, das ist total ernst. In solchen Momenten hatte ich jetzt vielleicht nicht die Zeit, denen so eine lange Geschichte zu erzählen. Aber als wir dann die erste Price Round gemacht haben, das war letztes Jahr, auch intern, habe ich einfach gesagt, okay, also ne, weil es dann eben der richtige Zeitpunkt war mit einer Price Round, habe ich gesagt, okay, wir setzen das jetzt auf. Und da haben viele Leute, inklusive Investoren, mir gesagt, musst du nicht, keiner erwartet das von dir. Und ich meinte so, hä, aber es wird wahrscheinlich noch 10 Jahre dauern, bis wir an die Börse gehen. Und deswegen ist es klar, also ich weiß sowieso, dass ich hoffentlich das so lange machen werde. Und ich glaube auch, dass wenn ich entscheide zu gehen, das ist natürlich nur im Fall, wenn ich gehe. Also man muss sich als Gründer und Gründerin auch absichern. Dann verdiene ich das auch, die zu verlieren. Weil der Rest, die bleiben, die müssen mich dann auch ersetzen, weißt du? Und deshalb habe ich gesagt, ich weiß, dass ich das machen will. Ich weiß, dass es wahrscheinlich so lange noch dauern wird. Und da kommen wir jetzt wieder zurück zu dem Punkt, du musst die Incentives align mit deinen Mitarbeitern und deinen Investoren. Und talk is cheap. Also war das der einfachste Weg, klares Signal zu senden. Und ja, es hat, denke ich, auch sehr gut funktioniert. Also
ist ja trotzdem ungewöhnlich. Ich glaube, die Signale und die Stakeholder haben ja viele Founder. Also ne, ich bin, wenn das der richtige Weg ist, dann gehen den sehr wenige. Ja, aber ich glaube, ganz viel von dem, was du sagst, würde ich total unterschreiben. Natürlich ist das ist ein Game, was irgendwie über mehrere Jahre geht, ja. Das ist diese alte WAU-Rocket-Zeit, wir kopieren was 2-3 Jahre, verkaufen es dann schnell. Die ist jetzt ja so ein bisschen gar nicht mehr on vogue gerade. Trotzdem habe ich großen Respekt davor, weil ich glaube gerade persönlich bin in so einer Phase, wo ich einfach denke, so, wow, ich habe noch nie so wenig gewusst, wo die Welt in 2 Jahren steht, ja, wie heute. Ja, ich meine, jetzt ist hier wieder irgendwie 6. April, irgendwie vorgestern, irgendwie sind die Börsen einmal abgerauscht, weil Mr. Trump wieder irgendwelche Tariffs irgendwie da ausspricht, irgendwie die so krass sind, dass keiner mit gerechnet hat. Und das ist jetzt irgendwie nur wieder eine von 100 Sachen, die dieses Jahr passiert sind, ja. Und wir sind gerade mal im April. Es ist wirklich crazy, wie schnell und wie viele Dinge gerade so irgendwie bahnbrechend sind.
Ich würde aber gerne nochmal deine Meinung nochmal kurz zu hören, weil du ja auch so früh oder vor einiger Zeit in der letzten Dekade gegründet hast. Und ich kann das ganz gut dann dadurch auch, oder wir können das ganz gut dadurch vergleichen. Ja. Ich finde, es ist unfassbar. Also ich muss sagen, in den 2010ern zu gründen, hatte ich das Gefühl, wir hatten fast gar keine Ablenkung. Und jetzt, wenn man irgendwie wir haben ja in der Pandemie gegründet, sage ich jetzt mal, und das vergisst man heute schon fast, aber was seitdem passiert ist an Kriegen, an eben Pandemie, an Inflation, an ne, politischen Themen, es ist unfassbar. Also ich habe manchmal so Gespräche mit natürlich auch unseren engsten Investoren und also jeden betrifft das, aber was für Themen man sich dann noch beschäftigen muss, die Mitarbeiterinnen auch betreffen natürlich und Co. Wow. Also ich muss sagen, ich glaube nicht, dass das in dem letzten Jahrzehnt genauso war, hat ich zumindest.
Nee, es war nicht so. Es war viel, du konntest viel fokussierter, viel entspannter irgendwie an deinem Ding arbeiten, habe ich das Gefühl. Auch jetzt, also ich muss auch mal sagen, ich ziehe sehr, sehr klar den Hut vor ganz vielen Foundern, die ich hier auch im Podcast habe. Aber auch einige, die ich vor einem Jahr drin habe und dann ein Jahr später nochmal habe und es einfach wirklich raketenmäßig weitergegangen ist, ja. Also der Pace teilweise auch von Entwicklung, auch von Shift im Business Model, ja, wo du einfach sagst, okay, ich bin gestartet und irgendwie die Welt hat sich verändert und ich bin aber diese Veränderung mitgegangen, dann mache ich halt jetzt was ganz anderes, weil ich habe halt ein Team und die Idee steht immer noch, aber und da das ist auch so ein Thema, was ich bei dir jetzt total spannend finde, weil du sagst irgendwie, du hast das goldene Ticket gezogen, ja, und irgendwie das Thema ist spot on. Glaube ich auch. Also wirkt so, als wärst du genauso richtig so ein bisschen diesen einen Schritt vor der Zeit da gewesen, um dann in place zu sein, wenn alles zusammenfällt. So das da gehört auch ein Quäntchen Glück dazu. Cool. Auf der anderen Seite kann man natürlich sagen, hey, sozusagen jetzt irgendwie Outreach, Optimization, ja, so brauchst da, also ist jetzt mal die böse Frage, ja, ist ja irgendwie, wie lange brauchst Twain dafür? Und ab wann ist das irgendwie sozusagen ein Feature, das eigentlich in Gmail, im Mail-Programm einfach automatisch mit drin ist? So, also, beziehungsweise wie könnt ihr euch sozusagen differenzieren von dem Standard-Feature? Ja, weil ich so ein bisschen autokorrekt und so habe ich ja auch schon so und das wird ja immer stärker und auch immer mächtiger werden für jeden Anbieter, der irgendwie Text hat. Wie lange schreiben wir überhaupt noch E-Mails? Ab wann diktierst du nur noch und so, ne? Das war so vor 10 Jahren kamen die ersten Lautsprecher, wo du gesagt hast, Alexa und so, ich rede damit und hat sich so voll nicht durchgesetzt und inzwischen glaube ich schon, boah, vielleicht in 2 Jahren deutlich mehr Voice, ja, deutlich mehr als jetzt und vielleicht aber auch wieder nicht. I really can't tell. So, wie ist denn deine Meinung? Also wie stark ja. Differenziert ihr euch jetzt sozusagen von einfach einem ChatGPT, der auch von ganz vielen Leuten genutzt wird, um E-Mails sozusagen zu optimieren? Also das sehe ich jetzt so in meinem Alltag, das ist so einer ja. der Use Cases. Ich drop das einfach mal rein und dann kriege ich es halt umgeschrieben zurück. Wie macht ihr das? Also wie haltet ihr euch davon sozusagen oder wie haltet ihr euch auf der Welle vorne auf der Spitze?
Ja, also es ist super, super spannend. Ich würde auch sagen, dass es die Welt sich immer schneller dreht in Sachen Technologie. Es bauen einfach immer mehr Leute mit dieser Technologie. Ne? Also wir sind ja mit dem Grammarly for Sales Use Case gestartet. Das haben wir, ich glaube auch, dass da einfach Perceived Value war nicht hoch genug, um einfach ein sehr wichtiges Produkt in deinem Alltag zu werden. Und wir hatten uns, wir haben einfach den Anspruch, dass wir ein Mission Critical Produkt für unsere Zielgruppe sind. Und als wir dann monetarisiert haben, haben wir gemerkt, dass Leute es lieben, aber dass die Willingness to Pay ist einfach die brutale Realität vom Product Market Fit und die war nicht an dem Punkt, wo ich sagen würde, okay, wenn die Personen so viel zahlen, dann sind wir einfach kein richtig wichtiges Produkt für die, kein richtiges Tool. So, dann sind wir zu dem Use Case gegangen, hey, Personalisierung.
Gibt es mir ein Gefühl dafür? Also was war die Willingness to Pay? $5
Willingness
im Monat?
To pay
oder?
War sehr, sehr stark an Grammarly's Pricing und ChatGPT's Pricing, also so um die $20, ich würde sagen zwischen $10 and $20, angesetzt. Also der Anker war unfassbar stark. Und ja, wie gesagt, die Leute haben das Produkt geliebt. Wir sind ja auch organisch die ganze Zeit gewachsen von der Usage her, und dann haben wir es eben monetarisiert und dann relativ schnell gemerkt, dass was wir erwarten, ne, von was für einem Value, Perceived Value, das ist immer so ganz, ganz wichtig. Wir Gründer und Gründerinnen beschreiben das irgendwie als Value, aber es geht nur darum, was deine Zielgruppe fühlt, so wie viel denen das bringt. Und das war einfach nicht da, um zu sagen, okay, das ist jetzt irgendwie ein 10K Average Contract Value oder ne, pro Jahr. So, und dann haben wir einfach in dem Moment, das ist so 9 Monate her, haben wir eben auch gesehen, dass wir haben eine Partnerschaft mit Clay gestartet. Clay ist so vor gerade Unicorn geworden. Ich habe damals den Gründer in New York kennengelernt, habe ihm Twain gezeigt, war mega begeistert. Ich glaube, ein wichtiger Indiz, also wir sind so, ein Grund, wie wir uns differenzieren, ist Qualität. Und wir sind das erste externe Tool gewesen neben Claude und ChatGPT, was bis heute in deren Plattform integriert wurde. So.
Okay.
Und wir waren da in Konkurrenz. Und ne, wir konnten es einfach zeigen durch Qualität. Wir haben eine mega gute Partnerschaft. Wir haben mittlerweile auch eine neue Version da reingebracht. Wir haben,
kurz für die Audience, für die Clay nicht kennen, was Clay macht.
Clay ist eine Spreadsheets on Steroids, also du kannst quasi alles daran machen, und der größte Use Case ist eben Data Enrichment und Data, also Leadlisten bauen, aber auch eben für RevOps, für Inbound und, also alles Mögliche an User Data oder Lead Data, was du enrichen kannst, säubern kannst und. Und dadurch eben auch viele Tools wie eben auch Twain und Co. Integrieren kannst und dann alles in einem Ort benutzen. Und genau, und ja, wir haben dann eben gemerkt, auch eben dadurch, dass die Welt immer mehr in die Richtung geht, Data Enrichment und irgendwie Smart Personalization, dass, ja, ich bin damit im Sales groß geworden, dass du eben ein Template vorschreibst und dass du eben eine einzelne Variablen da rein tust und dann das einfach verschickst, en masse, wie so ein Newsletter.
Ja.
Und wir gehen jetzt immer mehr in die Richtung, dass eben thoughtful oder relevant personalization, also es gab dann so einen Hype letztes Jahr, wo, hey, I can find social signals, wie du hast hier kommentiert oder das hast du bei X gepostet und Co. Das war dann mal so ein Hype, weil das war so, wow, okay, ich kann das benutzen in meiner Nachricht. Wir haben es nie integriert, weil wir auch einfach nicht daran glauben, weil es einfach Fake ist, also es interessiert mich nicht, wenn jemand mir schreibt, was ich bei LinkedIn gepostet habe. So, und jetzt geht die Welt, das glauben wir, das hat, glaube ich, die Welt so ein bisschen erkannt, dass das kurzfristig gedacht war, dass du in die Richtung gehst, und das supportet eben auch so ein Ökosystem, was Clay aufbaut, aber natürlich auch Konkurrenten, dass du in die Richtung gehst, dass du verstehst, was hat deine Zielgruppe oder dieser Lead in deiner Zielgruppe für eine Intention? Wie haben die sich verhalten? Alles, also Daten an sich werden besser trackbar, more visible und Co. Und eben auch dann zur Verarbeitung. Und wir gehen jetzt in die Richtung, dass wir, und das ist sehr, sehr interessant, also dass jede einzelne Nachricht, also wirklich wie eine Schneeflocke, einzigartig ist. Also du hast 100 Leads in deiner Liste, jede einzelne erste Intro, jede einzelne LinkedIn-Nachricht und jede einzelne Follow-up ist für diese eine Person geschrieben.
Ja.
Und wenn du dich durchklickst, ist es eine andere Nachricht. So, und das geht dadurch, dass du eben Twain sagst, hier ist meine Person, für jede einzelne Person schreib jetzt die bestmögliche Nachricht für diese Person. Und das haben wir jetzt vor kurzem gelauncht, wo wir eben auch diese wichtigen Datenpunkte finden, also was ist für diese einzelne Person deren Challenges, was sind deren Prioritäten, wofür sind die verantwortlich, weil, ne, und wie baust du das in deine Value Proposition mit rein, und bauen mehr so einen more complete Campaign Generator. Also es geht hauptsächlich natürlich um die Copy, aber wir bauen jetzt mehr eine Plattform, wo du eben zum Beispiel auch mit Twain kommunizieren kannst und chatten kannst und fragen kannst, hey Twain, sag mir doch mal, hier ist meine Value Proposition, hier sind meine 50 Leads. Was würdest du sagen, ist das Interessanteste an meiner Value Proposition für diese Leads, was ich benutzen sollte? Und dann kannst du mit Twain über Ideen sprechen und Co. Also, und das einfach, die Uniqueness an Twain oder die Positioning ist die Usability. Also, dass das die einfachste Usability auf dem Markt ist. Und der Hintergrund dazu ist, um jetzt einmal das abzuschließen, wie wir uns positionieren und woran wir glauben und warum wir glauben, wir auf dem richtigen Pfad sind. Ich merke selbst, für uns, für Twain, aber auch für alle Gründer und Gründerinnen, Freunde und Leute in unserer Industry, im B2B-Sales, dass einfach nicht genug Touchpoints kreiert werden. Und Touchpoints führen typischerweise to Top-of-the-Funnel-Pipeline. Und Touchpoints werden oft nicht kreiert, weil wenn du sehr gute Touchpoints kreieren willst, musst du kleinere Kampagnen fahren oder sehr manuell einzelne Nachrichten verschicken, weil du, wenn du 5.000 Leute ansprichst, kannst du schwer sehr targeted sein. Und das machen Leute nicht, weil es so viel Aufwand ist. Und die Idee hinter Twain jetzt ist, dass das einfach in wenigen Minuten geht. Und wenn Leute so einen Aha-Moment bekommen, dass sie von, hey, hier ist meine Idee für diese Kampagne, bis es läuft in meinem CRM, in meinem Outbound-Tool, nur wenige Minuten dauert, dass sie es einfach dann bereit sind, es öfter zu machen. So. Und dadurch werden wahrscheinlich auch Teams kleiner.
Ja.
Genau, aber ja, so das ist quasi die Positionierung. Und ich glaube,
ich hab ja so eine spannende Frage, so einen Gedanken, aber ich meine, wir machen das ja so ein bisschen, wir sind ja dieser Gegenansatz bei Artist, haben wir halt irgendwie 2000 B2B SaaS Founder in Dach und ich glaube, die betreuen wir schon sehr sehr intensiv und sehr persönlich, ne? Das heißt, wir machen halt wirklich irgendwie unsere Kampagnengröße ist nicht 5.000, die ist eher 1, ja, also dann hast du halt irgendwie 3 Leute, die halt irgendwie mit diesen Foundern direkt kommunizieren, weil es einfach genauso ist, wie du sagst, du ist es noch schwierig, irgendwas zu automatisieren, was dann halt nicht direkt irgendwie am Ende doch schnell oberflächlich Klischee oder halt dann doch irgendwie bei der Hälfte irgendwie nicht genau passt oder falsch ist, und dafür sind dann diese Kontakte in unserem Case einfach zu valuable, weil unser Business ist ja eigentlich Beziehung, ja, und Beziehung faken ist halt sehr, sehr gefährlich. Das machst du halt nicht oft, weil wenn es einmal schief geht, ist Vertrauen weg und Vertrauen wieder aufbauen. So, ne? Also wir machen das halt noch sehr, sehr manuell und das ist, genau wie du sagst, super anstrengend. Ja? Und genau, und jetzt ist die Frage, die ich mir stelle, kann man das natürlich irgendwie je nach Businessmodell so ein bisschen abstufen, wie wichtig das ist und ob das jetzt 100% passen muss oder ob auch 98% reicht, ne? Irgendwie an Trefferquote oder Genauigkeit und wie viel das zahlen. Aber ist es so, dass ich glaube, du hast ganz viele Situationen gerade mit AI, dass du einen temporären Vorteil kriegen kannst, indem du deinen Outreach verbesserst, komparativ zu anderen. Aber wenn dann alle sozusagen Twain nutzen, ja, wird es dann besser für die Welt oder ist dann einfach nur meine Inbox mit deutlich smarteren E-Mails voll? Aber eigentlich sind es immer noch zu viele Leute, die mir Sachen verkaufen wollen und ich kann mich ja zeitlich nicht mit allen Produkten beschäftigen. Ne? Der Grund, warum ich nicht alles kaufe, was in meine Inbox geht, ist, weil teilweise passt es nicht, teilweise habe ich gerade keine Zeit oder das Timing stimmt nicht, aber teilweise kann ich auch einfach nicht mich mit allem beschäftigen. So. Und wenn jetzt alle Outreaches, Mails besser werden, egalisiert sich das nicht irgendwann?
Ich würde mal B2C als Beispiel nehmen, in welche Richtung die Zukunft wahrscheinlich gehen könnte. So. Mhm. B2C kannst du mittlerweile, also B2C ist uns auf jeden Fall voraus, was du auf Instagram für Targeting und verrückte Ads schalten kannst. Ich meine, wir kennen alle diesen Moment, oh mein Gott, das ist scary gut, dass mir diese Werbung jetzt angezeigt wird. Dir wird aber trotzdem nicht mehr Werbung angezeigt. Also es wird durch die Plattform trotzdem reguliert, wie viel Werbung dir angezeigt wird. Sorry. So, also dir wird nicht mehr Werbung angezeigt, es wird einfach besser und durch die Plattform reguliert. Das ist, glaube ich, so ein bisschen die Allgemeinheit. Ich kann mir vorstellen, dass es in die Richtung geht. Es wird immer das Problem geben, dass Leute Outbound machen werden, die einfach kein Product Market Fit haben. Das, was wir jetzt schon tun und sobald, also wenn wir größer werden, haben wir auch mehr Ressourcen, um mehr in die Education zu gehen, dass wir Leuten nicht helfen können, die keinen Product-Market-Fit haben. So, weil wir natürlich auch schon Tests gefahren haben, um zu sehen, funktioniert Twain eigentlich. Und wenn jemand 0% Reply-Rate hat, konnten wir es auch, würde ich sagen, grundsätzlich nie verbessern. So, also in der Hinsicht ist es fast wie so Selektion, also Leute werden es ausprobieren und vielleicht sagen, okay, entweder der Channel funktioniert nicht für mich, das heißt, ich habe zwar ein gutes Produkt, aber ich spreche die Leute falsch an, ich habe nicht die richtige Leadliste gefunden, dann kann ich eben in meiner Zielgruppe verändern, oder ich habe einfach kein gutes Offer. So, das wird trotzdem meiner Meinung nach eine temporäre Sache sein und dann aussterben, aber Leute müssen eben auch Dinge ausprobieren, um auf den richtigen Pfad zu kommen. Und vielleicht baut jemand eine AI, die dir dabei hilft, auf den richtigen Pfad zu kommen. Aber worauf wir uns eben konzentrieren, ist, dass du eben viel weniger Leute ansprechen musst. Aber dadurch, dass wir dir auch bei der Selektion helfen, weil das ist jetzt noch in den Kinderschuhen, aber AI wird, das ist einer der einfachsten Aufgaben in der Zukunft, wenn du dir die Trajectory anschaust, die richtigen Personen anzusprechen. So, das funktioniert jetzt noch nicht, würde ich sagen, noch nicht mal ansatzweise richtig gut. Also wird sehr wahrscheinlich sehr einfach, die richtigen Personen anzusprechen. So, und das bedeutet, und aktuell gibt es viele Co-Pilots oder eben zum Beispiel Autopilots, wenn man irgendwie über AI-SDRs spricht und AI-Agents. Aber die Richtung, in die wir bauen, ist, dass wir Twain als Persönlichkeit aufbauen und dass du mit Twain zusammenarbeitest, aber dass Twain entscheidet, wann welche Person angesprochen wird, damit du eben nicht in die Richtung kommst, dass du irgendwie, es ist nämlich nicht möglich, also jeder hat seinen TAM, sag ich jetzt mal, aber du, weißt du, die Leute sprechen jetzt so viele Leute an, weil sie einfach Volumen brauchen, um irgendwelche Pipelines zu bekommen. Aber wenn das besser wird und wenn das, sagen wir mal, in die Richtung geht wie B2C, wo das reguliert wird, wie viele Leute sehen, zum Beispiel, ja. Dass ich glaube, das weniger ein Problem wird, als man vielleicht heute denkt. Oder dass die Overall-Qualität besser wird, weil das Targeting wahrscheinlich besser wird. Aber ich, bei der einen Sache, bei der ich mir nicht sicher bin, ist, wo? Wie wird diese Nachricht kommuniziert? Entsteht ein neues Medium? Weißt du, läuft das alles über Social Media, also Twitter oder X, LinkedIn, Instagram? Oder, weißt du, geht es mehr in die Richtung, kommunizieren wir das über WhatsApp? Also super viel Sales in Kulturen passiert ja schon auch über WhatsApp zum Beispiel. Ja. Das weiß ich nicht, wie das kommuniziert wird. Kann natürlich auch sein, dass das, ja, wie gesagt, sehr, sehr anders passiert. Aber ich glaube, dass es nett positiv wird.
Ja, bin ich auch mega gespannt. Ich bin auch die Gründer von 360 Digital sind bei uns auch am Summit jetzt im Oktober. Die sind da ganz toll, also auch deutsche Company, aber Riesenbusiness in Brasilien zum Beispiel und so und noch gar nicht in Deutschland. Die warten halt eigentlich immer noch darauf, dass so Europa nachzieht, ja. Und ich habe jetzt gerade meine erste sozusagen Business WhatsApp von DHL bekommen, also so ohne dass ich WhatsApp jemals freigegeben hätte, aber die haben halt irgendwie meine Handynummer und auf einmal kriege ich halt jetzt irgendwie hier Paket-Delivery-Informationen irgendwie nicht nur von DHL, sondern irgendwie auch noch per WhatsApp sozusagen verifiziert. Ja, also wie dieser blaue Haken irgendwie bei Insta, gibt es jetzt bei WhatsApp sozusagen verifizierte Absender und es ergibt total viel Sinn. Aber ja, werden wir sehen, wie die Sachen sich so entwickeln. Ist auch wieder temporär, bist du natürlich sehr effizient oder sehr effektiv, weil du dann aufhältst, wenn es dann alle machen. Irgendwann wird dann vielleicht auch der Kanal auch nervig. Ne?
Mal gucken. Mit Sicherheit.
Sag doch mal, wir sind von der ganzen Weile sind wir eigentlich gestartet, dass du gesagt hast, okay, Willingness to Pay im ersten Schritt war nicht hoch genug, ja, und dann habt ihr ein bisschen geschiftet, so irgendwie vor 9 Monaten hast du gesagt, du hast auch gesagt, ihr seid sozusagen irgendwie bei Clay gelistet worden, ist das sozusagen so ein Partnership-Modell, wo ihr sozusagen über die Clay-Plattform dann richtig Traction bekommen habt oder kriegt ihr dann Geld von Clay oder wie läuft diese Kooperation?
Genau, ja. Also wir haben das im Oktober gelauncht, ne? Also wir haben das so vor 9 Monaten quasi erkannt, haben das im Oktober gelauncht und haben jetzt quasi das Produkt entwickelt sich immer weiter, aber haben jetzt eben, wo ich dir gerade erzählt hatte, ne, mit dieser Meaningful Personalization, das ist erst 2 Wochen her, ja. Wo du eben auch mit Twain über Ideen sprechen kannst. Aber genau, dieser grundsätzliche Shift in diese Meaningful Personalization, dass du das machen kannst, das ist im Ende Oktober gelauncht. Und genau, also da gibt's, wir haben das zusammen mit dem Team, also wir arbeiten sehr eng mit denen da zusammen, weil wir wollen halt für die User die beste Experience. Wir haben quasi so ein Modell, wo User das einfach über Clay nutzen können, über eine API, und dann wir über Clay bezahlt werden. Und wenn sie mehr wollen, also wenn sie mehr Kontrolle wollen, mehr ihre eigenen Twain auf ihre eigenen E-Mails trainieren, ne? Also mehr so Influence, dann kommen die direkt zu uns, bekommen eine Lizenz, kriegen ihre eigene API. Das ist so quasi der Moment, wo, wenn du dann eine eigene API hast, kannst du wieder zurück zu Clay gehen, aber hast dann eben deine eigene API, wo du viel mehr Kontrolle hast. Und das funktioniert ganz gut. Wir waren letztes Jahr schnellst wachsende AI-Integration in der ganzen Plattform. Das wird einfach immer mehr. Also,
und war für euch auch dann einfach ein signifikanter Umsatzschub?
Noch nicht. Also es ist noch nicht so ein krass signifikanter Umsatz, aber es wächst halt. Mhm. Die Plattform wächst und der Use Case wächst. Und wir sind, also alle Involvierten sind sehr happy, weil es eben eine super sinnvolle Partnerschaft ist, weißt du, weil das die Leute genau das eben in deren Plattform machen wollen.
Ja, wir haben immer das Thema Partnerships, und es läuft manchmal besser, manchmal schlechter, aber ich glaube, ein super Beispiel, das wir hatten, war der Albain Saik von YouSign, der auch gesagt hat, also so ein bisschen das französische Pendant zu DocuSign, ja, nur die sind halt diesen Weg gegangen, dass sie sagen, wir machen nicht Standalone-Produkt und verkaufen direkt, sondern sie haben es dann halt einfach echt viel angeboten, in andere SaaS-Lösungen sozusagen dieses E-Signature als Feature mit einzubauen. Und haben dann darüber irgendwie massiv irgendwie monetarisiert und sind halt echt gewachsen in wirklich irgendwie, glaub, das war letztes Jahr irgendwie 30 Millionen ARR oder so, also schon ordentlich von 10, ja, also so ein krasser Sprung, wo das schon irgendwie in gute Größen irgendwie vorgestoßen bist. Und da habe ich gedacht, okay, es gibt auch Sinn, ne, das ist einfach so ein Feature, das ergibt in vielen Use Cases Sinn, und das musst du auch unbedingt nicht selber bauen, und das kann man aber auch gut so White Label integrieren, ja, und dann ist halt dauer. Und das könnte ich mir ja bei dir auch vorstellen, dass es einfach viele oder verschiedene Plattformen gibt, wo du das dann sozusagen einfach erstmal mitspielst. Sag mal, wo steht denn jetzt ungefähr, wenn man mal so ein Gefühl kriegen will, wie groß ist jetzt Twain, also wie viel Kunden habt ihr, wie Umsatzgröße vielleicht oder Team, dass wir einfach mal ein Gefühl kriegen, wie groß seid ihr auf der Reise?
Ja, also wir kommunizieren aktuell keine Umsatzgrößen oder Kunden, aber das Team, das ist auch ein sehr interessanter Punkt, also wir sind quasi geschrumpft, weil wir über die Zeit eben auch technologisch einen Pivot gemacht haben, ne? Also wir haben, damals mussten wir anfangen, eigene Modelle zu trainieren und brauchten dadurch eben ein größeres Team. Ist ganz witzig, viele Leute können immer nicht glauben, wie klein das Team ist. Aber wir sind aktuell 6 Vollzeitmitarbeiter, inklusive mir. Und wir bleiben auch erstmal so klein, weil meiner Meinung nach, also wir haben für bestimmten Use Case, das ist ganz interessant, also Product Market Fit ist immer so eine Journey. Aber die größte Herausforderung, die wir aktuell haben, und du hattest nämlich auch schon vorhin kurz angesprochen. Das ist halt sehr, sehr interessant, glaube ich, für andere Leute, um das mal von mir hier zu hören oder was, womit wir strugglen. Weil es ist nicht immer das Produkt. Also zum Beispiel, du hattest irgendwie erwähnt, ne, so ihr baut diese Beziehung auf, ihr macht das sehr manuell, das ist sehr anstrengend, aber die Stakes sind halt sehr, sehr hoch. So, ihr wollt eigentlich 100%ige Accuracy. So. Und der größte Konkurrent für uns sind Templates. Also E-Mail-Templates, die dieses Konzept oder Produkt, das ist wie ein Produkt, ist quasi der größte Konkurrent, weil das, was die meisten einfach noch benutzen. Und ganz oft müssen wir den Leuten erst die abholen, dass jede Nachricht einzeln generiert wird. So, und dadurch, dass unsere typischen Nutzer vorher schon ChatGPT ausprobiert haben die eher Misstrauen. Also bevor sie überhaupt unser Produkt benutzen, sind sie schon misstrauisch, dass wir das at scale überhaupt hinbekommen. Und das ist aktuell zum Beispiel eine ganz große Markt-Objection, wo zum Thema Timing, wo wir wissen, ne, wir haben jetzt zum Beispiel irgendwie super gutes Timing, weil Leute AI benutzen wollen, integrieren wollen, und leveragen wollen. Aber das ist zum Beispiel ein großer Mauer, die wir quasi runterreißen müssen, ist, hey, das funktioniert gar nicht at scale oder ich vertraue dem noch nicht at scale.
Und du hast diese Initial-Euphorie gehabt und jetzt kommt halt erstmal so ein bisschen auch wieder so ein bisschen ein Realitätscheck, ja, irgendwie das jetzt, die AI macht jetzt auch noch nicht heute sofort alles, ne, von alleine, und irgendwie manche Sachen funktionieren halt super, aber es gibt dann auch immer wieder so ein paar Ausreißer. Ich glaube, genau, Leute machen jetzt halt so Erfahrung, dass man trotzdem auch noch Arbeit da reinstecken muss, und genau, da gibt es wahrscheinlich jetzt so ein bisschen so Gegenwehr, ist das denn wirklich alles so gut, wie du mir das jetzt versprichst? Ne? Dann kommt so eine Pauschalskepsis, die eigentlich gar nichts mit euch zu tun hat, mit der ihr jetzt irgendwie im Vertrieb kämpfen müsst.
Ja, genau. Also, und das ist super spannend, und wir müssen es nicht nur in einem Vertrieb, du musst das quasi in die ganze User Journey von dem ganzen Produkt quasi mit verbauen. Und daran arbeiten wir jetzt gerade auch. Wir haben noch nie Marketing oder Ähnliches gemacht. Ich glaube halt, dass wir an einem Punkt sind, jetzt aktuell, wo wir bekommen genug Nachfrage, aber wir haben diese, davon gibt es 2, 3 Challenges, ich habe jetzt eben eine erzählt, und das ist eben dieses Standardmisstrauen, dass wir das lösen, und das löst du halt, indem du mehrfach Dinge ausprobierst mit Twain und dann mehrfach siehst, ah, okay, das funktioniert, und das baut sich dann langsam auf, und dort das ist so der Punkt, an dem wir aktuell sind. Und wir haben sind sehr klar, also in dem Team, ne, und sprechen da auch drüber. Und es gibt ganz witzig, also es gibt manchmal so virale Posts über dieses Vibe-Coding, wo Leute schockiert sind, dass die AI, also dass da irgendwie krasse Fehler in dem Code sind und dann irgendwie keine Security und Co. Und ja, das ist einfach nur eine Frage der Zeit. So. Und deswegen sind wir noch sehr lean und deswegen fokussieren wir uns eben sehr stark auf das Produkt und die Experience, weil das halt so zum Beispiel die Challenge ist, die wir aktuell haben. Genau.
Lass mal kurz, weil wir hier so ein bisschen unserem Zeitfenster Ende irgendwie entgegenschreiten. Ich wollte nochmal auf diese ganze Sequoia-Beziehung kommen. Ich glaube, das ist schon was jetzt hier in dem deutschen B2B-SaaS-System schon immer noch sehr selten ist, ne, dass man einfach so Top-VCs hast. Und du hast jetzt gesagt, so ganz initial, wie der allererste Kontakt entstand, das kannst du gar nicht mehr rekapitulieren, aber ihr seid hier irgendwie, also Sequoia hat investiert, und ihr wart aber auch in diesem Arc, Sequoia Arc Programm drin. Das habe ich noch nicht ganz verstanden. Was genau ist da passiert, und ist das spannend für andere Founder?
Ja, auf jeden Fall. Also ich kriege da natürlich auch sehr viele Nachrichten, weil das so in Kohorten abläuft. Aber es ist so, dass jede Early-Stage-Company quasi durch dieses Programm, also jede Early-Stage-Company, die gefundet wird von denen, geht durch dieses Programm durch. Okay. Und das ist sehr, sehr lean. Also ich weiß, ich war noch nie im Y Combinator, aber es ist einfach sehr, sehr lean. Ich glaube, manchmal Leute denken, oh mein Gott, das ist ein Riesen-Commitment. Aber es ist sehr lean, es ist unfassbar wertvoll. Aber ich würde sagen, das Allerwertvollste ist die Zeit, die du mit Partnern verbringst. Also die Zeit, die ich dort, wir waren ja einer der ersten Companies damals. Das war quasi die wurde das damals initiiert. Und haben dann in London und San Francisco Zeit verbracht. Aber die Zeit, die du eben mit mehreren Sequoia-Partnern verbringst, ist meiner Meinung nach unbezahlbar. Die Beziehung, die du mit denen aufbaust und was du von denen lernst, ist ein Hell Yes. Und ich kriege immer mal wieder diese Nachricht, hey, was bringt Ex-Investor next to money? Und ich finde immer, das ist die absolut falsche Frage. Und ich frage mich manchmal, wo dieses Mindset herkommt, weil es ist bei Sequoia, aber auch bei jedem anderen Investor oder Investorin, mit der ich zusammenarbeite oder in der Vergangenheit zusammengearbeitet habe, es ist immer deine Verantwortung. Es ist immer deine, als Gründer und Gründerin, es ist deine Verantwortung, wie viel Value du aus jemandem rausziehst. Die besten Investoren sind passiv. Die sind für dich da, So, und die haben super guten Advice und die sind auch für dich da in schweren Momenten. Aber die sind passiv. Das heißt, du musst dein Cap-Table managen. Aber Geld ist schon, du solltest nicht mehr als Geld erwarten. Ich glaube, Leute werden enttäuscht, wenn sie irgendwie sagen, hey, die finden irgendwie Product-Market-Fit mit mir. So, das ist die völlig falsche Erwartung an was Investoren tun. Und genau, also ich würde sagen, das unfassbar Wertvollste, also neben dem, was du halt eben über Produkt- und Company-Building lernst in diesem Programm, sind die Beziehungen, die Zeit, die du wirklich mit denen verbringst und danach eben, dass dir das ganze Ökosystem immer mal wieder hilft, to increase your bar, also dass du die ganze Zeit einfach nur weißt, okay, du kannst das besser tun und die haben auch hohe Ansprüche an dich, aber ich glaube, wenn man wirklich ernste Absichten hat und wirklich daraus eine legendäre Company bauen möchte, dann ist das genau das, was du möchtest. Dann möchtest du von Leuten hören, dass die dich accountable halten, aber dass sie eben auch daran glauben, weil als im ersten Tag, als die kennengelernt, war es so, okay, einer von euch baut jetzt das nächste Airbnb. Und das ist so völlig klar, dass das die Erwartungshaltung ist. Und ich denke, das ist auch richtig. So, ich denke, das ist auch das, aber grundsätzlich genau. Und natürlich so das Signaling an Talent. Weil Talent ist, glaube ich, extrem schwierig und wird wahrscheinlich auch immer schwieriger. So.
Nee, ich meine, es ist Signaling an Talent, es ist am Ende Follow-up-Runden, es ist so viel, ich meine, es ist ja so wertvoll, so ein Top-VC am Anfang drin zu haben, irgendwie aus verschiedenen Gründen. Aber deswegen, ich fand dieses ARC-Programm nochmal spannend und finde ich auch mega, was du sagst, weil so diese Zeit halt mit den Partnern dann, also dass sie nicht nur einmal sagen, hey, hier ist Kohle und wir glauben dran, sondern dass du dann einfach Zeit mit denen verbringen kannst, weil das ist natürlich, shaped dich auch als Person, ne, und hilft wahrscheinlich auch dein Business zu verbessern. Ist schon cool. Okay, habe ich verstanden jetzt. Alright, also ich habe mitgenommen, dass du eine große Vision hast, dass du da total leidenschaftlich dahinter stehst. Ich glaube, du hast an verschiedenen Stellen gezeigt, dass du da eine sehr pazifistische Einstellung zu Equity hast, eine sehr konstruktive, sag ich mal. Ja, also du hast ja auch gesagt, dass du freiwillig Teile abgegeben hast bei deiner ersten Firma, weil du einfach, man spürt so, du sagst, okay, hey, irgendwie, ich bin jetzt nicht der Allerwichtigste oder der Einzige, sondern man muss so ein bisschen so sich selber auch irgendwie in die richtige Position von so einer Gemeinschaft stellen, weil so eine Firma halt nicht, in der Regel nicht mit einer Person funktioniert, sondern das ist halt so ein Team dahinter. Das finde ich super, super sympathisch. Finde ich, wenn man irgendwie echt eher selten, aber finde ich mega, deswegen lass mich das hier nochmal so unterstreichen. Ansonsten finde ich, hört sich das so an, als müssen wir so in einem Jahr oder in zwei nochmal ein Follow-up machen und gucken, wo die Reise hingeht, weil ich glaube, da ist noch viel vor dir, ja, und das ist ja auch cool, deswegen schön, dir mal wieder so ein Early-Stage Podcast-Gespräch reinzubringen, weil wir sehen ja auch so Samen, ja, wo sind so coole Ideen und wo können wir gucken, und ein paar Sachen sind da echt cool über die letzten 3 Jahre irgendwie gewachsen, und da hoffe ich, da bist du einer davon, der dann in 2, 3 Jahren von vielen Erfolgsgeschichten erzählt. Also lass uns das mal im Hinterkopf behalten. Und bis dahin, genau, wünsche ich ganz viel Glück. Wir haben ganz, ganz zum Schluss, und dann lasse ich hier auch pünktlich raus, eine kulinarische Frage noch. Ja, hat nichts mit Twain zu tun, aber einfach mit deiner Expertise einen Essenstipp, ein Restaurant, wo du sagst, wo unsere Community mal hingehen soll, die sie vielleicht nicht überall finden.
Ja, super gern. Also erstmal vielen Dank für das Gespräch. Hat super viel Spaß gemacht und klingt super gut mit dem Follow-up in 1-2 Jahren. Einer meiner Lieblingsrestaurants ist hier, ich wohne im Prenzlauer Berg, ist Duk An. Das ist super, super liebe Familie, die das führt. Ist relativ klein und unscheinbar. Aber ich habe schon mehrere Gäste, Freunde dorthin eingeladen, und alle waren immer sehr, sehr begeistert. Also wenn man die asiatische Küche, ich glaube, es ist vietnamesisch, mag, dann ganz klare Empfehlung.
Finde ich super. Ich bin ja auch Prenzlberger. Dann, wenn ich mal aus Australien zurück bin, dann gehe ich da mal vorbei. Und ansonsten verlinken wir es immer in den Shownotes. Mo, ich danke dir für die Zeit und schönen Restsonntag noch. Und wir drücken alle vom Artist-Team natürlich voll die Daumen und bleiben dran an deiner Story. Ja, viel Spaß. Cool.
Danke, Matthias. Ciao.